Arte. Radio 1. Hörbar Brust. Die Wiederholung.
Heute mit dem grandiosen Schauspieler Michael Gwisdek, ursprünglich ausgestrahlt am 4. November 2012. Die Hörbar Brust gibt es seit inzwischen fast 25 Jahren. Das ist eine lange Zeit und einige unserer Gäste sind leider inzwischen gestorben. In Reminiszenz sagen wir, schön, dass ihr da wart und nutzen die Sommerpause, um euch ein paar dieser wunderbaren Menschen nochmal in Erinnerung zu rufen.
Radio 1. Hörbar Rust.
Und auch wenn ich noch nicht ganz sicher bin, dass ich die kommenden 2 Stunden überlebe, es geht los. Das hier ist mein Gast heute.
Hörbar Rust. Heute mit
Michael Gwisdek, 70, Schauspieler und Regisseur. Der Sohn eines Gastwirts wächst in Berlin-Lichtenberg auf. Er arbeitet als Trabrennfahrer, lernt Gebrauchswerber und lässt es im Westen ordentlich krachen. Womit Schluss ist, als die Mauer kommt. Er wird zum erfolgreichen DEFA-Schauspieler und gründet mit der Schauspielerin Corinna Harfuch eine Familie. Das ist schon lange her. Inzwischen ist Gwisdek längst mit Gabriela verheiratet, lebt in der Schorfheide und drehte in 45 Jahren fast 140 Filme. Wir freuen uns sehr über den vielleicht quirligsten Mann der Welt. Michael Gwisdek, jetzt zu Gast an der Hörbar Brust auf Radio 1.
Ja, Herr Gwisdek, die ersten, sagen wir mal, 20 Minuten kennenlernen, bevor die Sendung jetzt hier losging, haben diese Annahme bestätigt auf jeden Fall?
Die Annahme, dass ich der quirligste Mann der Welt, finde ich super. Also wenn eine Sendung so losgeht, dass ich als quirligster Mann der Welt, darf ich das weiter sagen, wenn ich so Leute treffe, dass ich der quirligste Mann der Welt bin?
Wir haben darauf so eine Art Copyright, aber wir können darüber sprechen auf jeden Fall. Also ich weiß, in den letzten 20 Minuten, ich weiß, dass Sie früher in Jeans ins Wasser gegangen sind zum Schwimmen. Ich weiß, dass Sie riesengroße Kniescheiben haben. Ich weiß, dass Sie diese Sendung soll eine Pöbelsendung werden. Was kann ich mir darunter vorstellen? Bitte.
Nee, naja, nur gut. Ich habe ja ein paar Aufträge gekriegt. Erstmal ist der Wunsch meiner Familie ist, sie wollen mich einmal, also besonders meiner Frau Gabriela, sie möchte mich mal seriös in einem Interview erleben oder in einer Talkshow oder so, dass ich nicht immer den Kasperkopf mache, ihr ist das peinlich. Das ist erstmal schon das Problem, dass ich ihr versprochen habe, ich versuche mal seriös, aber ich merke, als ich hergekommen bin, ich kann nicht seriös. Das geht nicht. Also ich kann mich auch nicht mehr ändern. Ich bin zu Hause seriös, sie kennt mich seriös und sie ist traurig, dass mich die Leute nicht so kennen, wie sie mich kennt. Aber in der Öffentlichkeit, ich weiß auch nicht, was das ist. Wahrscheinlich ein Schutzschild. Ich will nichts von mir preisgeben, also mal den Kasperkopf und ist gut.
Und, aber auch ein Kasper gibt ja sehr viel Preis dadurch, dass er solche Kasperkopf-Geschichten erzählt.
Ja, ja, aber man kann ja verdecken. Wenn ich sage, Pöbelsendung, dann ist, ich habe immer so einen Traum, ist mir zu lange her mit Klaus Kinski. Ich muss mal wieder in jedem, der mal einfach so, einmal so die Dinger raushaut, wo du sagst, was traut er sich denn? Aber traue ich mich nicht. Wahrscheinlich bin ich feige, glaube ich. Bin feige. Sonst hätte ich schon längst mal, in jede Sendung, auch im Fernsehen, hier drin, und denke, ich mache jetzt mal den Kinski, ja. Ich mache jetzt hier so Skandal. Also ich habe ja schon das grüne Licht von Intendanten hier gekriegt. Ja, wie steckt, mach einen Skandal, mach mal ein Ding. So, ideal. So, dann haben wir eben mal eine Sendung für einen Jahresrückblick, ja. Sendung 84 mit Gwisdek. Da flogen die Fetzen. Also nehme ich mir das immer vor, wird's aber nicht. Ich glaube, wird keine Sendung, wird eine nette Sendung, eine lustige Sendung, habe ich das Gefühl.
Ich glaube, Sie sind nicht aggressiv genug und nicht rücksichtslos genug. Daran könnte es liegen.
Kann ich aber sein.
Glaube ich gerne.
Aber dann brauche ich eine andere Interviewerin. Bei Ihnen wird mir das schwerfallen zu pöbeln.
Ist das
also ich
jetzt
glaube, ich ändere meine Konzeption und sage, wir machen hier ein Ding, was zwischen Mann und Frau, was vielleicht Spaß machen könnte. So ein Thema, was jeden interessiert. So was.
Na gut, dann gucken wir mal, was draus wird. Sie sagten mal, Sie hätten ein recht kompliziertes Leben gehabt. Nichts wäre gerade gelaufen.
Habe ich das mal gesagt?
Ja.
Dann habe ich mich da ein bisschen ungenau ausgedrückt. Was ich meine ist, ein vielseitiges. Also ich habe ja eine Konzeption für das Leben. Und zwar die Grundkonzeption ist, dass ich festgestellt habe, ich habe nur eins. Und das muss ich irgendwie hinkriegen. Das heißt, ich möchte in dem Leben, was ich zur Verfügung habe, so viel wie möglich erleben und die unterschiedlichsten Dinge erleben. Das betrifft die Arbeit, das betrifft Frauen, das betrifft oder umgekehrt, betrifft Frauen, betrifft die Arbeit, betrifft die Wohnverhältnisse, die Lebensweise. Also dass man einfach ganz viel, darum bin ich, ist auch der Grund, weshalb ich Schauspieler geworden bin, damit man wenigstens mal so tun kann, als ob ich bin jetzt also Unterseetaucher oder was weiß ich und jetzt bin ich Schornsteinfeger und jetzt bin ich Liebhaber und jetzt bin ich Profiboxer. Das kann ich ja im Leben in real alles nicht auf die Reihe kriegen. Als Schauspieler kann ich überall so mal rennen und kann mir das vorstellen und habe auch zwischendurch wunderbare Frauen im Arm, die ich im Leben nie kriegen würde, aber beim Film schon. Also das sind so alles so Sachen, wo ich sage, ich möchte meine Arbeit, mein Leben muss auch wirklich Leben sein und nicht Arbeit. Also ich muss es erleben können. Darum finde ich auch Film und so eine Sache besser als Theater. So vor Pappe spielen und an der Rampe habe ich sehr lange gemacht, aber habe mich dann gefreut auf richtig draußen kloppen, in Dreck fallen, richtiger Dreck, so was.
Sie waren auch in Ihrer Theaterzeit, das waren ja wirklich mehr als 20 sehr intensive Jahre, an der Volksbühne unter anderem, dort das Theater. Sie haben sich immer gefühlt wie ein Filmschauspieler. Sie waren auch so ein Hollywood-Spinner, haben Sie mal gesagt, ne?
Naja, gut, ich bin absoluter Klischee-Mensch, stehe dazu auch und habe natürlich auch diesen Hollywood-Traum gehabt.
Was heißt ein Klischee-Mensch? So Harrison Ford und Gib ihm und Showdown und so?
Ich bekenne mich, damit habe ich Schwierigkeiten mit meinen Freunden, die alle mehr die Kunstrichtung machen. Ich bin ein Hollywood-Fan, der also auch für die Dramaturgie von Hollywood, ich heule gerne und ich lache gerne. So. Und wenn ich einen Film sehe, der kann ganz kitschig sein und ich finde so eine Filme wie, ich sag's jetzt mal so als Hausnummer, sowas wie Pretty Woman, eben Dude oder sowas. Ich möchte mich da auch verführen lassen und ganz primitiv verführen lassen. Mhm. Es muss nicht immer die Sahne-Sache aus der Kunstecke sein, ja.
Aber ist es nicht so, dass ganz, ganz viele Leute genauso denken und empfinden, nur dass man vielleicht in bestimmten Kreisen nicht unbedingt zugibt, dass der Mainstream durchaus reizvoll sein kann oder unter die Haut geht?
Ja, ist genau der Punkt. Also ich glaube, der große Punkt ist zugeben. Ich bin ja erzogen worden, was negativ ist. Eitel soll man nicht sein. Man gibt es nicht zu, wenn man eitel ist. Und ich habe einfach festgestellt, dass also der Motor meines Berufes ist Eitelkeit. Also das ist ein ganz normaler Vorgang. Also ich gehe an die Rampe, produziere irgendwas und erwarte jetzt, dass mich alle ganz toll finden. Ja, das ist ein, wenn ich die Eitelkeit nicht hätte, wenn mir das ideal wäre, wie man mich findet, könnte ich den Beruf nicht ausführen. Aber das ist so dieses Grundding, ich will geliebt werden und ich will, dass sie sagen, das ist ja toll, wie der mit 70 noch ein Salto schafft. Ja, so. Und darum mache ich ab und zu immer noch ein Salto. Also,
Sie sollten aber vielleicht nicht mehr schwimmen gehen, auch wenn Ihre letzte Rolle die eines Bademeisters war. Sie können nicht schwimmen. Das hat mich total umgehauen. Also Schauspielschüler lernen ja Fechten, Reiten, alles Mögliche.
Alles kann ich,
und außer wieso schwimmen. Nicht schwimmen?
Also ja gut, ist auch ein bisschen ungenau. Ich kann schwimmen, ich kann bloß nicht atmen. Als Schauspieler kann ich atmen, aber wenn ich im Wasser bin, atme ich falsch. Das heißt, ich schlucke Luft und gehe unter. Schwimmen, die Bewegung, bin ja ein Bewegungstalent. Also den Ablauf ist bei mir wie bei
wie ein Schmetterling machen Sie
ja,
das gerade vor.
Absolut,
das ist ganz schön.
Aber ich kann nicht richtig Luft dazu hören, kriege Panik und saufe sofort ab. Das ist mein Problem.
Sie lassen sich ja auch gar nicht dubeln. Also Sie sind schon zweimal bei Dreharbeiten fast ertrunken.
Ja, bin ich. Weil ich als Ritter, mit einer Ritterrüstung mit dem Pferd über eine Brücke
gedonnert
bin. Angesägte Holzbrücke und dann rinn ins Wasser mit dem Pferd. Wollte ich alleine machen, habe ich auch gemacht. Also war noch zu DEFA-Zeiten. Und dann kam ich nicht mehr hoch, war ich unten. Dann kamen dann zwei Taucher und holten mich hoch. Weil es Folgendes passiert, meine Ritterrüstung war nicht wirklich aus Metall, sondern die war aus Filz gearbeitet und dann mit Graphit so auf Metall gemacht. Ja. Und die saugte sich sofort voll Wasser und ich wog 84.000 Zentner und die haben mich nicht mehr ins Boot gekriegt.
Haben Sie das weiße Licht schon gesehen am anderen Ende des Tunnels?
Ja, habe ich gesehen, das Licht am anderen
Nein,
Ende des
wirklich?
Tunnels. Schon mehrmals, ja. Ich bin auch schon mal, bin vom Floß gesprungen, wollte Dieter Franke retten und Dieter Franke wollte auch mal Action machen und dachte jetzt im Wasser ist sein Metier, weil er war mal Wasserballer und mein Metier war nicht Wasserballer. Und darum hat er mit mir im Wasser so ein bisschen Wasserball gespielt. Und ich schrie wie eine Sau, weil ich nicht mehr hochkam. Und er dachte, super, wie ich immer also Spiele. Und dann bin ich aufgewacht auf der Wiese liegend am Strand und die machten alle an mir rum, bis diese Fontäne aus meinem Mund kam. Ja. Also mit dem Ertrinken habe ich schon drei Dinger schon erlebt.
Mhm. Gut, wir gehen jetzt mal zu Ihrer ersten Musik und das ist so lustig, weil ich vor einer Woche ungefähr auf meinem MP3-Player hörte ich aus einem von, weiß ich nicht, 60, 80.000 Songs im Zufallssystem plötzlich Phil Collins In the Air Tonight. Und ich habe gedacht, wie lange ist das her?
Ja.
Und wieso hat das eigentlich noch nie jemand mitgebracht? Weil das war so ein ganz plakativer Song. Ja. Und dann kommt diese Stelle, wo dieses Drum,
wenn
so
der
dieses
Ding, in die Knie.
Aha, mit diesen großen Kniescheiben.
Das mit meinen großen Kniescheiben. Hatte ich das schon gesagt, dass ich mein Grundproblem oder mein Einzelproblem, das ist ja ein Luxusproblem, aber sind meine Kniescheiben. Ich habe zu große Kniescheiben und das sieht einfach nicht gut aus.
Wir haben schon darüber geredet,
so,
allerdings als die Hörer noch
gut.
nicht zugeschaltet waren, ihre Kniescheiben sind absolut in der Norm.
Nee, Phil Collins habe ich aufgelegt zum Testen meiner Anlage. Ich habe so eine 5-mal-Dings-Super-Anlage gekauft und so.
Dolby Surround?
Ja,
klar, 3D.
Ich habe das alles. Also ich muss das alles haben, kann das alle nicht bedienen. Also das ist inzwischen so, dass ich brauche einen Schrauber für. Und da habe ich Phil Collins aufgelegt und wenn der losgeht mit den Trommeln und das kommt dann auf immer über 7 Lautsprecher von allen Seiten, dann heule ich und bin froh, dass ich große Kniescheiben habe, weil ich gehe in die Knie. Das ist mein Supertitel. Und den habt ihr da?
Den haben wir.
Hau
was für ein Zufall.
Rein.
Unglaublich.
I can feel it coming in the air tonight. Oh Lord.
In the Air Tonight, Phil Collins. Zu Gast ist heute der Schauspieler und Regisseur Michael Gwisdek, der an einem kühlen, düsteren Tag im Januar 1942 das Licht dieser Welt erblickte und kaum waren sie da, fiel ein Sonnenstrahl durch das Fenster und traf sie und ihre Mutter dachte, so, jetzt ist er da.
Ich kann mich zwar nicht erinnern, aber ob der Sonnenstrahl genau auf mich fiel, aber meine Mutter erzählte, und zwar bei allen Geburtstagen damals, also 67 Mal im Jahr, wurde die Geschichte erzählt, als Michael geboren wurde und wir legten ihn dahin, ging die Sonne auf und ein Strahl fiel. Also ich bin Sonnenkind. So, okay, ich habe das nicht überprüft, ich habe es einfach genommen und habe es positiv bewertet, wie alles im Leben bis heute ist so meine Angewohnheit, die Dinge positiv zu sehen.
Wann ist Ihre Mutter gestorben?
Das ist so eine Sache. Wenn ich das alles genau wüsste. Das ist 30 Jahre her.
Ach, schon so lange?
Ja, das ist schon so lange her. Naja, meine Mutter hatte Krebs und ist an Krebs gestorben. Mein Vater ist mit 64 gestorben und ich habe die alle schon überlebt und ganz komisch, also weil...
Gut, dass man die Eltern überlebt.
Naja, das ist schon klar, aber mein Problem war, dass ich ja bis vor einem halben Jahr nicht wusste, dass ich 70 geworden bin. Das glaubt mir zwar keiner, aber das ist wirklich so.
Also Ich habe so eine absolute Verdrängung.
Also wenn mich jemand fragt, wie alt ist denn Gabriela, also meine Frau, weiß ich jetzt nicht, muss ich so mal fragen, ungefähr so, ja, Mitte 40 kann hinkommen, aber ich weiß es nicht genau. Also ich weiß bloß, dass sie ist jünger als ich. Scheißegal. Also Alter ist für mich nie ein Thema gewesen. Aber diese blöde Zahl 70 hat mir Hübchen gesagt. Und seitdem geht die mir nicht mehr aus dem Kopf. Und weil ich meinen Vater kenne, mit 64 war für mich ein alter Mann. Und ich denke immer, wenn mich einer von außen sieht oder mit mir, dann denken die doch alle, ich bin uralt. Bin ich auch, aber ich denke nicht so. Also wenn ich in den Spiegel gucke, begreife ich das. Aber vom Denken her und vom Handeln her, ich kann auch mit meiner Generation nicht anfangen. Also wenn wir drehen, ich bin immer mit den Jüngeren zusammen und nie, also so, dass ich jetzt sitze und sage, was tut denn dir schon weh und wie viel Rente kriegst denn du oder so, was hab ich alles, ist alles nicht mein Thema. Ich denke immer noch, ich bin Jungfilmer, ich arbeite immer an irgendeinem Film und schreibe irgendein Buch und weiß, den drehe ich noch, ob ich den drehe oder nicht, weiß ich gar nicht, aber ich bin immer bei, jetzt nochmal das alles neu zu erfinden und das so, also gut.
Und kaum wie Wehchen, das ist ja auch gut. Also das trägt ja auch dazu bei. Hätten, wären Sie jetzt selbst irgendwie voller Bandscheibenvorfälle und würden Ihr Knie wieder, also das Bein nachziehen. Wir müssen jetzt zu Janis Joplin kommen. Ja. Wir haben gleich Gelegenheit, noch genau auf Ihre, auf Ihren wahnsinnigen Körper einzugehen.
Der ist wahnsinnig.
Ja, er ist wirklich wahnsinnig.
Wenn ich den nicht hätte,
wenn Sie den, also natürlich haben das, das wissen aber viele in der Branche.
Ich habe vieles mit meinem Körper
erreicht. Hinter vorgehaltener Hand sagen die Leute auch, wenn er diesen Körper nicht hätte, wäre er nicht da, wo er jetzt ist.
Ich bin die Inkarnation eines Körpers.
Eigentlich ja. Mhm. Janis Joplin haben Sie mitgebracht. Peace of my heart.
Ja, weil das natürlich, da war meine Hochform in meinem Leben. Also da war wesentlich, dass wir damals als Student, Schauspielstudent, haben wir alle zusammengesessen und haben diese Dinger gehört. Und das war damals so sensationell.
Gekifft?
Und so, ja, naja, nee, hatten wir in der DDR nicht. Ich habe ein einziges Mal, als wir mit dem Theater in Amsterdam waren, habe ich mal von einer Zigarette gezogen, wo was drin gewesen sein muss. Mein einziges Erlebnis damit. Und ich war gerade beim Billardspielen und war kurz vor mir winnen, also noch ein Stoß. Und da gibt mir einer so einen Zug, sag ich mal einen Zug, mache einen ganz tiefen Zug von diesem Holländern da. Atme den ein und wollte plötzlich nicht mehr gewinnen. Das Spiel verloren gegeben und kickte in die Gegend und war mir alles scheißegal. Und da wusste ich, das muss so weit gewesen sein. Ich glaube, ich habe auch später gekotzt. Also meine einzige Drogengeschichte. Mehr habe ich nicht zu bieten.
Janis Joplin schon, aber auch jetzt nicht mehr. Peace of my heart.
Ansonsten kann ich singen, die Töne treffen.
Da ist er. Ich habe nämlich gerade gefragt, ob Herr Gwistek singen kann. Und er sagte, nein, das wäre das. Also wenn er sein Leben, er ist super zufrieden mit seinem Leben, aber wenn er mit einer Sache tauschen könnte und alles verlöre dafür, dass er singen könnte, das würde er machen.
Würde ich alles verlieren, aufgeben, ja. Möchte gerne die Treppe runterkommen und My Way singen. So was. Ganz verkitscht, ne, so ein Ding. Also so... Frank Sinatra würde gerne sein, aber das sind ja, man muss auch ein, zwei Träume haben, die man nicht erfüllen kann. Ansonsten habe ich meine Träume immer da angesiedelt, wo man sie auch erfüllen kann. Darum habe ich mir so viele Träume erfüllt, weil ich die Latte flach gehalten habe und darum ging es mir gut.
Ihr Vater war Gastwirt in der Berliner Stalinallee. Ist das so ein Tanzcafé gewesen oder eine richtige Kneipe?
Nee, das alles. Also war Tanzcafé. Eine von den dreien zu der Zeit, also bei uns Tanz war, ich hab's drei in der Gegend. Café Rathaus hieß es, aber normaler, also im Volksgebrauch hieß es bei Alfred. Mein Vater hieß Alfred. So, und wir hatten Bar hinten, eine Bar mit Tanz. So. Und wir hatten als die einzige private Musikbox in der DDR. Die DDR besaß drei Musikboxen, als die erfunden worden sind. Zwei waren staatlich bei der HO und eine hat meine Tante gekauft und hat sie bei
Tante
meinem Vater.
Annie?
Ja, nee, das war seine Schwester, Tante Lenchen. Und die wurde bei uns reingestellt und so. Und die habe ich dann auch, musste ich immer reparieren und so weiter. Da hat mich die Firma von Jensen, das ist die ganz berühmte Firma, angestellt, dass ich jetzt plötzlich Musikboxen reparieren kann. Ja, das war historisch. Ich habe also in der Musikbox halt zum Beispiel in Deutschland als erstes den Twist eingeführt, weil bin immer runtergegangen, war so weit da in der Kneipe wie heute würde man sagen Animateur. Ich kam immer runter, machte Stimmung und Tanzfläche und so und jetzt wir machen jetzt dit und dit und dit und ich bin beim Runtergehen, will gerade runtergehen und sehe im Fernsehen New York, New York von Werner Becker und der sagt, wir zeigen Ihnen jetzt exklusiv, hat's in Europa noch nicht gegeben, eine neue Sache, ein neues Fieber, was in Amerika ausgebracht hat. So. Und wir zeigen wir Ihnen die Bilder. Chubby Checker mit Let's Twist Again. Hören, ja. Aber so, ist ja. Und das ist Twist. Und so tanzt man Twist. Und ich guck das, zieh meinen Lederschlitz, meinen schwarzen, dünnen Lederschlips an, mein Nile-Test-Hemd dran, gehe runter und sage, stopp, alle mal stopp. Es ist gerade ein Fieber in Amerika aus. Boah, alle guckten an. Und damals war meine Freundin Inge mit hohen Absätzen. Ich sage, Twist, die kickt mich alle an. Ich sage, ich zeig euch das, pass auf. So, jetzt wusste ich gar nicht, was ich spielen sollte. Dann habe ich von Glenn Miller in the Mood gedrückt. Wir hatten ja noch die Shellac-Platten. Die sind ja, wenn du lässt sie los, sind sie weg, sind sie kaputt. Shellac-Platte und so, ruff, in the Mood. Und das ging nach in the Mood. 4 Minuten lang getwistet, dann kam die Feuerwehr und musste meine Freundin Inge von der Tanzfläche holen, weil die Kniescheibe, die hatte kleine Kniescheiben im Gegensatz zu ich habe ja große, die saß neben dem Knie.
Oh nein!
Die ist also sozusagen auf diesen Stöckelabsätzen ausgerutscht beim Twisten und das war eine Twistkrankheit, Kniescheibe auskugeln war dann und sie war die erste, die ausgekugelt, so wurde von der Feuerwehr rausgetragen. Mein Vater war fix und fertig. Und da ich behaupte, dass von der Sendung bis zum sofort Umsetzen keiner schneller gewesen sein kann als ich, war ich also der Erste, der einen Twist eingeführt hat. Basta, behaupte ich jetzt.
Twisting Michael Gwizdek.
Yes.
Ja, alles klar. Hätte man sie damals bloß so nennen dürfen.
Ja, natürlich.
Wenn die Eltern in der Gastronomie arbeiten, heißt das ja für den Rest der Familie in gewisser Weise, dass man sich untergeordnet verhalten muss. Nämlich zum Beispiel tagsüber Ruhe, weil da muss Papa schlafen tatsächlich. Und sind Sie von Ihrer Mutter geschnappt worden? Sie haben sich ja selbst mal als Muttersöhnchen bezeichnet und haben dann die Tage mit ihr verbracht. Sind Sie mit ihr ins Kino gegangen, tanzen gegangen, sowas?
Ja, das war auch der Grund. Meine Mutter ist mit mir ins Kino. Ich habe alles mit meiner Mutter gesprochen. Als es mit den lieben Mädels losgeht, hat meine Mutter mal gefragt, was ich jetzt machen soll. Und so hat sie mir das gesagt. Sagt sie, mach bloß nichts da, dann wächst du nicht mehr. Und ich war so klein. Ja, weil man hat mich Mickey genannt. Damals war der Kleinste in der Klasse. Und dann hat meine Mutter gefragt, was ist denn jetzt da unten rum und so weiter. Sagt sie, lass das bloß die Finger davon, sonst wächst du nicht mehr. Und da habe ich sozusagen gewartet, bis ich 19 bin und 1,82 war und habe erst sehr spät angefangen. Ist die Wahrheit. Weil ich meiner Mutter alles geglaubt habe.
Der erste Sex ist doch noch durch den Bau der Mauer verhindert worden. War es nicht so?
Ja, natürlich. Nee, weil mein erster Sex, den hatte ich ja nicht. Der Versuch. Also heute sagt man dazu Petting, ne? Wir haben also so Vorspiel gesagt in der DDR. Ich habe also lange im Zelt mit uns und so und dachte, jetzt muss das passieren. Plötzlich geht das Zelt auf, mein Kumpel kommt drin und sagt, die machen die Mauer zu. War natürlich alles aus. Dann sind wir sofort nach Berlin gefahren, haben zugekickt, wie sie die Mauer bauen. Und ich habe dann später, als die Mauer stand, das Ding normal angesetzt, seit 19.
Naja, gut.
Ja.
So, Ihr Vater, was war das für ein Typ? Also
ja, der war so, wie ich heute bin. So war ich ja nicht immer. Ich war ja auch mal ernsthafter, komplizierter Schauspieler und so. Mein Vorbild war ja mal James Dean. Also meine Mutter ist mit mir ins Kino gegangen damals, um das mal zu sagen. Und wir haben alle drei James Dean-Filme gesehen. Danach
Alhambra.
Sind wir nochmal in der Alhambra, genau, Gesundbrunn. Dann sind wir zum Zoo gefahren und da haben wir gesehen, die Brücke von Bernhard Wicki, wie die da alle... Und da habe ich gewusst... Ich werde nie einen Krieg erleben, Gott sei Dank, aber weil die haben in dem Film und so, das ist ja alles realistisch und dann James Dean, habe ich also einen Kragen auf, habe so gedacht wie James Dean und wollte auch so realistische Sachen erleben, also stand für mich fest, ich werde Schauspieler, habe es aber keinem verraten, also das waren so, bin immer mit meiner Mutter gegangen.
Aber Sie haben doch, mit 16 haben Sie Ihren ersten 8mm-Film gedreht.
Ja.
Auch wenn Sie den selbst nicht gedreht haben. Ich glaube, Sie haben so ein Mädchen von der Straße
geholt. Ich war aber alleine. Ich habe dann auf die Kamera, dachte ich so, und dann habe ich mit meinem Freund Klaus Hecke, mit dem habe ich dann später studiert, wollte ich eine Prügelei drehen und wer drückt die Kamera? Und da kam ein kleines Mädchen draußen vorbei, haben wir die reingerufen, haben gesagt, pass mal auf, wenn wir dir ein Zeichen geben, dann drückst du hier auf den Knopf. So, und dann haben wir uns hin so, drück rauf, weil das war ja noch Film drin, wenn ich da jetzt, wie heute kannst du ja raufdrücken und lest du hin, hast du elektronisch. Aber das war nur 4 Minuten drin, ehe wir da angefangen hätten, wären 2 Minuten weg gewesen. Also raufdrücken und dann ging es gleich los. Ja, so war mein erster Film. Da haben wir so Action, natürlich Action, wollte immer Action. Also mir lieber, als wenn ich die Wahl hätte, zwischen Hamlet spielen am Theater oder einen Mantel- und Degen-Film zu drehen, immer Mantel und Degen.
Mhm. Und Sie hatten 2 beste Freunde, glaube ich. Einer davon war das dieser Klaus und der andere Bernd Rümpler?
Das ist aber jetzt lange her. Ja, Bernd Rümpler war nicht mein bester Freund. Bernd Rümpler hat Schuld, dass ich in der Grundschule, in der Klasse nur Zweiter war. Bernd Rümpler war Erster, war der Beste in der Klasse. Also jetzt nicht leistungsmäßig,
sondern
bei den
Mädchen wahrscheinlich, ja, natürlich.
Der konnte besser tanzen, der sah besser aus, der kam damals noch aus dem Westen, hing der bei uns in der Schule. Das war ja in der Zeit, wo ich aufgewachsen bin, da gab es ja, das war ja noch nicht richtig so getrennt alles Berlin. Kam aus dem Westsektor praktisch. Und Bernd Rümpler waren alle Mädels hinterher und ich war sozusagen die Nummer 2 und musste mir was einfallen lassen. Also Bernd Rümpler war nicht mein Freund, sondern eigentlich mein Gegner.
Aber Nummer 2 ist doch eine super Sache bei den Frauen, oder?
Bei den Frauen, ja, weil ich gelernt habe, wie man das macht. Nämlich ich habe gelernt als Kind, Frauen durch Nichtachtung zu... Weißt du, alle sind sie hinterher und haben also Faxen gemacht vor den vollen Mädels. Und bei der Schönsten bin ich vorbeigegangen, hab die ja nicht gesehen, ja, in der Sächsischen Schweiz, im Schulurlaub und so weiter. Und die hat geguckt immer und war, warum guckt denn der nicht? Und fing sie an, sich für mich zu interessieren und zu produzieren und ich hab die einfach so. Und dann habe ich, ab einem bestimmten Timing bin ich dann rum und sage, ach, und was ist los und so weiter. Also die hab ich dann gekriegt, aber eben nicht durch Da musste ich erst tricksen.
Das funktioniert heute übrigens noch.
Ja, funktioniert immer. Immer. Aber dann ist das Wichtigste bei Frauen, wenn man sie wirklich haben will, muss man zuhören können. Also du gewinnst eine Frau nur durch Zuhören und nicht durch Angeben. Also ich habe die Angeberzeit, ich war ja nie ein richtiger Angeber, sondern nur in auf die Kacke hauer. Das finde ich einen riesengroßen Unterschied. Da lege ich bitte Wert drauf. Ja? Weil, also wenn ich so Geschichten erzähle, der haut da wieder auf die Kacke, ist mir angenehm. Da habe ich keine Probleme mit. Aber ein Angeber ist für mich was anderes. Der war ich eigentlich nie.
Sie haben Gabi so gekriegt, weil Gabi war eigentlich, ach, da komme ich später zu, wir müssen jetzt unbedingt erstmal Musik spielen. Von den Eagles haben Sie Hotel California mitgebracht.
Ja, den habe ich, das habe ich mitgebracht, weil das ist ein unglaubliches Erlebnis, habe ich mal in Bulgarien einen Film gedreht und habe mit der Tochter vom Mafia-Boss von Bulgarien nach Hotel California getanzt. Das war eines meiner Grunzerlebnisse in einer Edeldisco.
Grunz oder?
Ein Grunderlebnis, also die man so nicht vergessen will. Also wo die auf immer so, und wir haben, also.
Hat sie besonders gut getanzt oder warum, was war daran so besonders?
Ja, nee, naja, da gehörte zu, dass ich mich verknallt hatte in die, aber so. Und sie sich, also das war so ein Traummittel. Und wir hatten den ganzen Abend und dann irgendwie, und ich habe mich nicht getraut, ich habe ja dann nur die große Klappe, wenn es dann wirklich unter vier Augen ist, dann bin ich viel zu schüchtern, dann geht nicht los. Und sie hat dann bei Hotel California, hat sie mich genommen und hat mit mir getanzt. Und da habe ich dann, das war ein Tanz, den ich bis heute nicht vergesse, darum habe ich den mit auf den Zettel geschrieben.
Sie hätten die Nummer eins in der bulgarischen Mafia werden können, der Thronfolger.
Ich hätte das, ja, absolut.
Ja. Ja. Na, ja. Ich hätte,
also mit Personenschutz hatte die damals schon, waren immer drei Jungs bei, also ich war mit der nie alleine, die stand, also ist eine andere Geschichte, andere Sendung.
Michael Gwisdek, der Schauspieler und Regisseur, ist heute hier zu Gast, der ein wildes Leben führte, generell kann man sagen. Also Sie, ich muss jetzt ja gar nicht in der dritten Person sprechen, Sie sitzen mir gegenüber. Und besonders wild war es natürlich auch in dieser Zeit, in der Sie Teenager waren und Jugendliche und Heranwachsende und junger Mann, bevor die Mauer gebaut wurde, denn Sie führten so eine Art Doppelexistenz im Westen wie im Osten.
Ja, weil das war was, was sich heute keiner mehr vorstellen kann. Ich war schüchtern und kriegte den Mund nicht auf und saß in der Kneipe meines Vaters und machte mir so Gedanken über unsere Gäste und alles. Und da hatten wir jemanden, der hieß Manfred Slotmans, der war ein Holländer und der war in West-Berlin Handelsvertreter für Koch- und Wasserautomaten.
Kochen-Wasserautomaten.
Und da hat er zu mir gesagt, willst du nicht mal mitkommen? Und so, naja, was denn so, war noch kein Problem, weil die Grenze war ja noch offen, waren ja, auch Ost-West-Arbeiter. Da bin ich mal mitgegangen. Dann hat er mir das gezeigt und so. Und dann hat er mir das in die Hand gedrückt und sagt, so, jetzt verkaufst du mal selber welche. Und da habe ich das selber gemacht, was ich damals mit Mädels gemacht habe. Ich habe gemerkt, dass Handelsvertreter an der Tür, wenn sie freundlich sind, guten Tag, es geht schon die Tür zu. Ja. Und da habe ich mir gedacht, das musst du anders machen. Und da habe ich gemacht, ich habe geklingelt, hängt die Tür auf und ich habe überhaupt nicht hingekickt, sondern habe auf das Namensschild da geguckt und habe mir aufgeschrieben, so wie kam das ja nicht, schreibt sich das mit IE oder so, Frau Mila, nicht Müller, was wollen Sie denn? Ich sage, Moment, man, nicht so, Sie haben ja sicherlich unsere Anschläge im Haus gelesen. Nein, was denn, was haben Sie nicht? Ach, ich habe jetzt keine Lust, Ihnen das auch noch zu erklären. Wir hatten Anschläge dran und alles, hatten wir natürlich nie. Haben die Kinder abgerissen. Na, warum geht's denn? Ich sage, Sie wissen überhaupt nicht, dass jetzt hier warm Wasser ins Haus gelegt wird? Wie warm Wasser? Ich sage, hier kriegt jetzt jeder einen Boiler rein und dann ist warm Wasser. Wie? Ich sage, okay, ich erkläre es Ihnen. Also, haben Sie einen Moment Zeit? Ja. Weil sie kriegt nämlich nicht jeder. Ich muss rauskriegen, wer kriegt und wer nicht kriegt. Also ich habe das immer negativ gemacht und habe 1 Million Dinger verkauft und hatte einen Haufen Westgeld, weil ich nicht umgetauscht habe in Ost, ja, sondern habe drüben ein Leben geführt, von dem meine Eltern nichts wissen.
Sie hatten eine Wohnung bei Rolf Eden?
Bei Rolf Eden, ja. Nicht bei ihm direkt. Ich war bei ihm im Schlafzimmer. Da wusste ich noch nicht, warum der Spiegel
Wollte
an der Decke hatte.
Wollte ich gerade fragen.
Ja.
Spiegel an der Decke und so runde Betten mit Leoprint.
Ja,
alles
sowas. Oh, hatte der alle diese Dinge. Ja, ich hab, und dann habe ich den, ja, das war ein Alter, wo ich noch nicht diese, also da war ich noch sexuell noch nicht so weit, dass ich dachte, das hat damit was zu tun, sondern Spiegel an die Decke, dachte ich, das ist doch Quatsch.
Mach den Raum höher.
Ja, mach den Raum höher. Nee, da habe ich eine Wohnung, weil ich musste als Handelsvertreter im Westen einen Wohnnachweis haben und das war in der Damaschke-Straße, da hatte er den Eden-Salon, den ersten und so, und in seinem Haus habe ich eine Wohnung gehabt, also angemeldet und so. Und habe dann auch mein erstes Auto Ford Taunus 12M gekauft und so weiter. Und den habe ich mit 200 Westmark angezahlt. Und dann kam die Mauer und das Auto
müsste theoretisch heute noch da stehen. Ja. Eigentlich. Im Townsee irgendwo. Ja, kann gut sein. Joe Cocker haben Sie mitgebracht. With a little help from my friends. Wie viele Freunde würden Sie sagen, haben Sie? Richtig Freunde. Gute Freunde.
Richtig gute Freunde habe ich. Also ich glaube, ich habe das Klassische. Also ich habe 3 oder 4 Freunde, auf die ich mich verlassen kann und 5, mit denen ich gerne zusammen bin. Und aber auf die, da sind also 2, 3, sag ich mal, bei, wo ich mich nicht so 100% drauf verlassen würde. Das ist merkwürdig. Wenn es mir wirklich schlecht ging, was ja auch vorgekommen ist, dann suche ich mir Leute aus, mit denen ich rede, die nicht unbedingt zu meinem ganz engsten Freundeskreis gehören. Ja.
Weil die eine größere Distanz zu der Sache
haben?
Ja, eine
Distanz oder so, ja, weil man früher so ein Leben zusammengeführt hat. Also ich habe ja so Phasen in meinem Leben, also zum Beispiel in die Phase Karl-Marx-Stadt, heute Chemnitz, war meine intensivste Phase überhaupt.
Ihr sowohl theatermäßig,
mein erstes Theaterengagement. Ich habe 27 Vorstellungen im Monat gespielt, war die Rampensau schlechthin und habe auch, das war auch meine Sturm- und Drangzeit, was Mädels war und so weiter da unten, das war alles so und wir waren eine Truppe und das war so. Also und aus der Zeit, wenn mir heute was passiert, aus der Zeit diesen Freundeskreis aufzusuchen, um über Dinge zu sprechen, bringt mir manchmal mehr als mit aktuellen Freunden, die also heute noch sind. Also, wobei ich, ja, also ich bin eigentlich mit 2, 3. Ich würde sagen, also, ja, Klassiker, ich habe 3 beste
das
Freunde.
Das finde ich, aber das ist doch toll. Also 3 beste Freunde, auf die man sich wirklich viel verlassen kann. Ist viel, auf jeden Fall. Ja. Gut, wir hören jetzt Joe Cocker, With a Little Help from My Friends.
Radio 1. Hörbar Brust.
Dies ist eine Wiederholung vom 4. November 2012 mit dem Schauspieler Michael Gwisdek, der im September 2020 starb.
Radio 1. Hörbar Rust.
Die Zeit vergeht wie im Flug. Es gäbe noch 1000 Geschichten. Mal sehen, wie viel wir in dieser Stunde hier unterbringen können aus dem Leben von Michael Gwisdek. Was sind 19er-Schlaghosen?
19er Schlaghosen, die müssen genau, also nicht 20 ist falsch, sondern sie müssen 19 Zentimeter sein, wenn man sie zusammenlegt. Also unten, direkt unten der Schlag. Also
einfache Breite, die einfache Breite.
Die einfache Breite, also die Längsbreite, also das, was auf dem Schuh liegt, ja, so auf dem Schuh liegt, müssen 19er Schlag haben, weil zu meiner Zeit war das so, wir hatten Torero-Absätze.
Was ist Spitze, das denn?
Ne, Torero-Absätze, einfach Höhe, also sagen wir mal, die waren so 5 cm Absätze und spitz vorne die Schuhe. So, und wenn jetzt ein 19er Schlag, der muss vorne auf dem Schuh drauf liegen und hinten dann schräg so diese 4 cm halb verdecken, dann sitzt die richtig, die Hose. So, 19er Schlag. Und die Sakkos waren kurz. Das war ja das Irre, dass wir also in einer richtigen Halbsteigenzeit. Ich bin ja Halbsteiger. Ich bin ja parallel zu Peter Kraus, die Halbsteigen, bin ich ja parallel aufgewachsen. Wir sind ja ein Jahrgang. So. Und da war angesagt, Maßanzug. Kostete 200 Mark, so ein Anzug. Und die Jugendlichen alle haben sich so einen Anzug schneidern lassen, nach Maß. So, da hatte ich einen grauen und einen braunen Maßanzug.
Genau.
Nighthouse-Hemd dazu und die Schuhe und...
Und den Lederschlips, den dünnen.
Lederschlips.
Und dann noch vor die Höhensonne abends,
und
bevor man
losging.
Und den
Gang, den dann später John Travolta abgekupfert hat in dem Film Saturday Night Fever. Im Grunde genommen hat sich so mein Leben abgespielt vor der Mauer. Also das heißt, dieses Doppelleben, was ich geführt habe, zu Hause in der DDR ordentlich und in der Kneipe meines Vaters. Und dann dieses Leben, wo ich als Handelsvertreter immer mehr und bin aber dann so um die Häuser gezogen und habe da... diese Tanzwettbewerbe und so. Und hatten wir auch immer diesen Gang.
Sie haben richtig Rock'n'Roll-Wettbewerbe auch mitgemacht und gewonnen,
ne? Habe ich auch sehr gewonnen, ja. Also sagen wir mal, Wettbewerbe habe ich nicht gewonnen, gewonnen habe ich einen. Aber den habe ich richtig gewonnen. War eine große Familie, Geburtstag im Westen und ich habe mich so gelangweilt. Da hat er mir 20 Mark Weste gegeben, mein Onkel, und hat gesagt, kannst ein bisschen hier so. Und dann bin ich dahin und war so ein Wettbewerb, habe ich nach Jerry Lee Lewis getanzt und habe das Ding gewonnen. Eine Flasche Sekt als Preis, weiß ich noch.
Sie haben, studieren war erstmal nicht drin, Ihr Vater war ja kein klassischer, nicht aus der, Arbeiter, aus der Arbeiterklasse, kam, sondern ja, war ja selbstständig mit seiner Kneipe, so. Also haben Sie Schaugewerbe, nee, wie heißt das? Gebrauchswerber haben Sie
also
gelernt.
Also übersetzt heißt es Schaufensterdekorateur, ja. Habe ich gelernt und meine Prüfung gemacht, als Thema hatte ich Damenunterwäsche, musste also in Damenunterwäsche, klar. Das hat mir viel eingebracht, weil ich habe ein Schaufenster gemacht von Damenunterwäsche mit dem Blickfang, den ich bauen musste, war das Thema Friedensfahrt, also unsere Tour de France damals, ja, war Friedensfahrt, das Radrennen. Da habe ich dann ein Gipsrelief gemacht. Und dann konnte ich und musste ich Damenwäsche also dekorieren. Und dadurch konnte ich als eins, ja damals in meiner Jungstruppe, ein BH mit einer Hand öffnen. Das heißt, also wir hatten ja, da gab's ja noch nicht diese Verschlüsse wie heute, sondern das war so ein Ringsrum, wo du zwei Hände brauchtest und musstest ein Stück ziehen mit zwei Händen und dann konntest du ausklinken. Mhm. Das konnte ich mit einer Hand, hatte ich also wieder mädelsmäßig einen Vorteil.
Absolut. Und das sprach sich auch bestimmt rum. Dann haben Sie tatsächlich so einen harten Job gemacht.
Ja.
Sie sind, wie hieß das denn nochmal? Sie sind zum Transformatorenwerk
Oberspreewald, sozusagen Verlader nannte sich das.
Wieso haben Sie das gemacht?
Ich habe das gemacht aus dem einfachen Grunde, weil ich aus dem Gefängnis kam. Also ich bin ins Gefängnis gekommen, weil ich einem Kollegen, der von meiner Handelsvertretertruppe, der hatte eine Möglichkeit, in den Westen zu kommen, aber er brauchte jemanden, der ihm die Papiere so ändert, dass er darüber kommt. Ich hatte aber keine Zeit, sondern renovierte gerade die Kneipe meines Vaters und war Tag und Nacht, musste in 6 Tagen fertig werden. Und der rief da an und ich gesagt, ich bin dahin und habe ihm den Pass geändert. Und der ist tatsächlich mit diesem Pass von jemandem anders, ist der nach West-Berlin gefahren. Und ist Friedrichstraße sozusagen durchgekommen damit, was mir ein Rätsel war. Und ich war so übermüdet, ich habe überhaupt gar nicht mitgekriegt, was ich hier gemacht habe. Also
Dokumentenfälschung.
Okay, Dokumentenfälschung habe ich gemacht. So nach 6 Tagen klingelte das früh um 6 bei mir dann und dann wurde ich angeklagt. Menschenschleusung in mehreren Fällen, Mindeststrafe 7 Jahre Knast. So. Da hatte ich mich, erstmal in die Hosen geschissen. Diese Sachen musste ich dann sozusagen für die ganze Zeit, wo ich im Knast war, anbehalten, durfte die nicht ausziehen, auch nicht nachts, mit der Begründung, wir haben hier auch weibliches Aufsichtspersonal, ich habe mich nachts nicht auszuziehen, war einzelhaft. Und so, und musste das jetzt runterarbeiten, das sind nicht, also, schon 460.000 drüber, weil die waren so stinksauer, weil das geklappt hat.
Was, habe ich jetzt nicht verstanden? 460.000 drüber, was?
Naja, nee, ich meine jetzt, das war jetzt eine grobe Übertreibung, dass ich hätte ja auch schon das 5 Jahre machen können und hätte schon, sage ich jetzt mal real, 5 Leute durch meine Passfälschung rüber. Also dann hätte ich, werde gerechtfertigt. Also in der DDR war es so, die mussten einem nicht Schuld nachweisen, sondern die gingen von dem Maximum aus und du musstest deine Unschuld beweisen. Ja. Und ehe ich das runter hatte, auf nicht zurechnungsfähig. Also die haben dann eingesehen, dass der Vorgang, den ich da gemacht habe, mit meiner Intelligenz nichts zu tun haben könnte. Sonst würde ich nicht im Gegenwart des, der die Pässe gemacht hat, das alles gemacht hat, ich konnte das nachweisen. Ich sage, wenn ich einmal ausgeschlafen gewesen wäre an der Stelle, hätte ich doch das so gemacht und so gemacht. Und diese Logik konnte ich... Und so weiter.
Und die Strafe wurde dann reduziert, offenbar?
Ich habe dann anderthalb Jahre auf Bewährung gekriegt, war ein halbes Jahr drin, so ungefähr. Und hatte also Glück, weil das auch gerade in eine Zeit fiel, wo die gesagt haben, also wir wollen jetzt nicht mal so hart bestrafen. Das war gerade der Höhepunkt mit diesem alles ins Gefängnis. Und dann haben wir gesagt, wir haben einen neuen Wind, lieber also erziehen. Und ich habe mich dann also sozusagen, habe gesagt, ich würde also gerne es nochmal versuchen wollen in der DDR. Und konnte das glaubwürdig, um es jetzt mal kurz zu machen, war natürlich komplizierter.
Also kriegten Sie diesen Job? Sie verluden Eisenbahnwaggons? Nee,
ich bin hingegangen, habe gesagt, ich möchte jetzt die schwerste Arbeit machen. Das, was so in Kanada Bäume fällen. Also was ist das Schwerste, was das in der DDR gibt körperlich? Und da haben die gesagt, da gibt's eine Brigade Schalep, die verladet Eisenbahnwaggons, 7 Stück. Jeden Morgen müsste um 4 Uhr aufstehen. Und da werden die mit riesen Transformatoren und Druckgasschalter und die müssen verkeilt werden mit Kanthölzern. Und das macht ihr alles schon während der Fahrt und dann springt ihr ab. So, und das auch im Winter mit durchgeschwitztem Hemd. Wie gesagt, genau das will ich machen. Also wenn ich schon nicht nach Kanada will, dann will ich hier in der DDR sowas machen, was das Schwerste ist. Und die fiel mir die Haut von den Händen, vom Hämmern, von diesen Riesennägeln und so weiter. Und ich habe mit jedem Hammerschlag habe ich gesagt, ich werde Schauspieler, ich werde eines Tages Schauspieler und ich werde Schauspieler. Das nannte sich auch in der DDR Bitterfelder Weg. Das heißt, wenn du Künstler werden wolltest, musstest du vorher in die Produktion. Und ich habe mir gesagt, wenn schon Produktion, da ich mich um Wehrdienst gedrückt habe und nicht eingezogen wurde, wollte ich aber einmal in meinem Leben die schwerste körperliche Arbeit machen. Und das habe ich da Brigade Schalep tatsächlich ein Jahr lang durchgehalten, aber dann war ich platt.
Wir sind der zweitbeste Nagler geworden.
Ja,
wieder die Nummer zwei, aber wieder
aber
die Nummer
das Dumme
zwei.
Ist, Fritz konnte besser nageln als ich. Der war gelernter Zimmermann und wir haben Wettenageln gemacht, immer bei Kissen, einer auf der einen Seite, der andere auf der anderen, und wer am schnellsten nageln konnte. Und Fritz konnte ich nie schlagen, die anderen schon, also war ich zweitbester.
Jetzt hören wir ein Lied, das chronologisch mit dieser Zeit überhaupt gar nichts zu tun hat, sondern von den Beatles, All You Need Is Love.
Doch.
Wie?
Chronologisch. Ach so, nee, nicht chronologisch.
Gar nicht chronologisch.
Aber es ist ganz wichtig, den
habe
ich nämlich.
Fall.
Ja, haben wir uns ausgesucht, Gabriela und ich haben ja so eine Überraschungshochzeit gemacht. Wir hatten gerade die Bude voll, 74 Gäste und Gabriela wusste nicht davon und ich dachte, jetzt sind die alle hier, jetzt könnte ich ja auch heiraten. Und da habe ich gesagt, und wir hatten gerade zufälligerweise, weil ich den Film mit Mario Barth gemacht habe, war Mario auch da. Und der hat uns dann getraut. Also ich bin von Mario Barth getraut worden. Mhm. Und alle sagten, naja, das ist ja nicht echt. Und da habe ich gesagt, eine Woche später reichen wir euch über Mail die Urkunde nach. Und das sind wir zu uns zum Dorf gegangen und haben also sozusagen im Dorf für einen Appel und ein Ei uns heiraten lassen. Was für eine Musik. Und dann haben wir gesagt, I don't need love von den Beatles. Und das ist jetzt der Titel, den ich jetzt gerne hören möchte.
Jawohl. Das Mikro ist jetzt schon offen, ne?
Ist schon offen.
Was Sie jetzt sagen, das hören alle.
Ja, dann sag doch mal rein. Bei dem Titel fiel mir ein, dass ich mitten in der Hochzeit, in der Zeremonie, als sie die gespielt hat und so, auf immer aufgestanden bin und mit Gabi getanzt habe. Danach mich dann wieder hingesetzt habe. Der hat geguckt wie ein Weltmeister. Das hat er auch noch nicht erlebt, weil die ja dann immer so brav alle da sitzen und so. Und ich fing auf immer an, so ein bisschen mit der Musik und so. Und dann also, haben wir da so die Tanz aus Spaß. Das habe ich auch noch nie erlebt. Naja, gut.
Wir bleiben jetzt einfach mal bei Gabi noch einen Moment und beim Happy Home. Mhm. Sie leben zu zweit in der Schorfheide, Borkheide, um genauer zu sein. Ein altes Häuschen, das Ihnen Tante Anni mal vermacht hat. Tante Anni, die Hippie-Gärtnerin, die nie irgendeinen Weg planierte oder so.
Die wahnsinnig geworden ist, wenn man auf Unkraut getreten ist.
Super.
Die sagt, Unkraut gibt es nicht, blüht alles. Und pass auf da die Stängel und geh da nicht lang. Nur wo du siehst, wo schon jemand langgelaufen ist. Ich muss also dieselben Tritte machen, die sie, damit die Natur nicht zerstöre. So bin ich heute auch.
Sie leben da mit zwei Hunden. Mhm. Gabi habe ich ich schon erwähnt, natürlich als allererste, mit ein paar Hühnern und mit einigen Koi-Karpfen, die tatsächlich auch Namen haben. Marlene, Ferrari und Buddha, davon, ja, von denen habe ich gelesen.
Marlene Dietrich, dieser Koi sieht so aus wie dieses letzte Glitzerkleid von Marlene Dietrich. Das ist Marlene. Buddha ist natürlich der größte da drin und ist gelb.
Lassen Sie mich raten, was mit Ferrari ist. Er könnte der schnellste sein.
Nee, er ist rot. Er ist nicht der schnellste, aber rot. Nein, weil ich auch einen McLaren Mercedes drin habe. Also
ach, das
der
wusste
ist silbern.
Ich nicht. Ah, ja.
Nein, und dann habe ich auch so Schauspieler. Ja, es ist nicht die Liebe zum Fisch, sondern es ist einfach, weil man auf Fische zeigt. Guck mal, der da, der rot-weiß sind die. Der hat also du kriegst die Fische
ja,
nicht
ich
auseinander.
Kann das
also musst du Namen geben. Ja, dann auch mit den Hühnern, ja, das ist also Frau Kirsch ist die eine Henne und das ist Herr Lehmann und sowas.
Waren Sie denn schon immer jemand, der so einen grünen Daumen hatte und Sie pflanzen ja auch zum Beispiel nach Sichtachsen? Ne? Mhm. Also wenn ein neuer Baum in Ihren Garten soll, dann wird der, da kommt auch natürlich Ihre Ausbildung wieder durch als Dekorateur.
Ich bin Landschaftsdekorateur. Ich habe ja keinen Garten. Ich habe mir eine Landschaft selber, das finde ich so faszinierend. Jetzt hast du so 2.000-3.000 Quadratmeter Waldgrundstück. Da ist nichts, da steht eine Hütte drauf, die ist scheiße, sieht scheiße aus. So, und da ich die schon 40 Jahre habe, hat man dann immer so ein bisschen, und dann eine Kiefer, kannst du wegmachen. Dafür Laubbäume, die sind schon inzwischen alle nachgewachsen, die ich vor 40 Jahren natürlich gepflanzt habe. Und jetzt so Landschaft machen, dass man nicht sieht, dass es angepflanzt ist. Mhm. Also man darf nicht sehen, das ist Garten oder hier ist ein System drin, sondern du hast aber Glück auf diesem Fleck. Hier gibt's so ja Wasserfälle, die dürfen aber nicht so sein, dass man sieht, dass ich die gebaut habe, sondern der war schon immer hier, der Wasserfall.
Na klar. Sowas, gibt es denn, ist das dann wirklich so ein Naturgarten oder müssen Sie schon auch zugeben, dass es da lustige kleine Zwerge gibt oder so speiende Drachen, aus denen das Wasser dann rauskommt oder sowas?
Ich bin beleidigt, dass man mir sowas zutraut, ja. Also,
ehrlich gesagt.
Ich habe zum Beispiel, der Garten besteht aus, bin an den Straßenrändern, gehe ich lang mit einer Schippe und nehme diesen Sand von den Straßenrändern so und dann schütte ich die bei mir in bestimmten Stellen im Garten und dann, was da alles wächst.
Also wenn das
so
alle machen würden, dann wären die ganzen Straßen in Brandenburg nicht mehr befestigt.
Erstmal wären die Straßen im Eimer und außerdem machen die das nicht, weil die alle Rasen mähen. Ich mähe ja keine Rasen. Ich mache ja nicht sauber im Garten. Ich habe auch noch nie Laub weggemacht, sondern das ist muss die Natur. Ich helfe ein bisschen nach, dass ich von dem Platz aus, wo ich sitze, dass es von da aus gut aussieht. Und so pflanze ich das an und sage, das sieht gut aus. Also und das muss Natur bleiben. Also das darf keine Anlage sein.
Okay. Sie haben mitgebracht Flugzeuge im Bauch, Herbert Grönemeyer.
Ja. Naja, es gibt ja so Sachen. Musikgeschmack hat ja auch was zu tun mit Lebenssituationen für mich. Also es gibt Situationen, wenn ich mich erinnere, die also natürlich was mit Mädels zu tun haben und so weiter. Also ob nun dramatische, traurige oder euphorische. Aber da gibt es also, was weiß ich, von Peter Maffay immer einen Titel, also den du normalerweise nicht hörst. Aber es gibt so eine Situation, wo ich liebe dann den Kitsch und wo ich dann mich einkitsche und sage, ja, er drückt es aus in du. Ja, genau, das ist es. Und Flugzeuge im Bauch ist natürlich ein Titel, den ich also weg nie vergessen. In der schlimmsten Zeit, die ich auch natürlich mit Mädels erlebt habe, ich nenne jetzt keine Namen, und dann kommt die Zeile, gib mir mein Herz zurück, ich bin bald irre geworden. Mhm. Und das Ding habe ich mir ruff und runter genudelt. Und statt jetzt einen Brief zu schreiben und abzuhauen, habe ich den Titel raufgelegt und sage, hört ihr das an und achte auf seine, ich will, sonst kann ich nicht weiterleben. Also das sind schon, also bei mir haben Titel immer was mit Situationen zu tun, wo ich dann so drauf anspringe, weil ich ein emotionaler Mensch bin.
Schatten im Blick, mein Lachen ist gemalt. Michael Gwistek ist heute hier zu Gast und natürlich müssen wir auch so ein bisschen kurz in Ihre berufliche Chronologie einsteigen. Das sollten wir den Leuten nicht vorenthalten. Sie sind dann tatsächlich auf die Ernst Busch Schauspielschule gegangen mit 23 und waren ein bisschen irritiert, dass alle da Brecht lasen. Brecht kannten Sie gar nicht?
Ich kannte ihn nicht. Nee, ich habe nur Kolzin geübt, also vorher.
Kolzin?
Ja, ja. Ich habe, wie gesagt, mein letzter Film, den ich im Westen gesehen habe, war Glorreichen Sieben mit
Hotte, Buchholz.
Ja, ja, so. Dann, danach war dann irgendwie Schluss, ja. So, die Mauer. Und das habe ich mir gemerkt, was also Horst Buchholz da gemacht hat und sagt, so was will ich natürlich auch erleben. Und ich wollte Cowboy werden und ja, kannst ja nicht Cowboy werden in der DDR, aber Schauspieler kannst du werden und wir drehen ja auch so eine Filme. Da habe ich das geübt. An der Schauspielschule habe ich dann auch nur das vorgeführt, also das mit dem Kreuzwirbel. Da haben die mich natürlich blöd angekickt. Ja.
Aber was hat ja funktioniert? Spur des Falken, der erste Film 1968?
Erster Film war, wir haben da einen Verrückten, der hat keine Ahnung, der weiß nicht, der hat glaube ich auch noch nie ein Buch gelesen, aber der kann unglaublich, der springt los und dreht sich in der Luft und zieht den Colt und fächelt ab und der kann das und so weiter.
Ja, es hat funktioniert. Mit 25 sind Sie in die FDJ eingetreten und haben einen Jugendclub gemanagt.
Ja, habe ich gemacht, weil ich, das war so nach dieser Gefängnissache, habe ich gesagt, ist gut, ich komme jetzt erstmal nicht in den Westen, weil ich habe ja die Sache damals gemacht, damit denn der Lindert hieß der, den ich da rübergebracht habe, dass der mich dann nachholt. Ja, das war ja alles so geplant. Ah, gut, ich helfe dir und wenn du drüben bist, schickst du mir ihn rüber mit dem Auto und der ich im Kofferraum und dann, ich wollte ja auch immer in den Westen. Ist ja klar. So, das habe ich dann aber nicht mehr gemacht, sondern habe gesagt, ich lasse mich mal drauf ein. So. Und da ich weder in den Pionieren war, noch in der FDJ und aber schon 25, bin ich dann zur FDJ gegangen. Habe gesagt, was kann ich denn hier machen? Und die FDJ wusste überhaupt nicht, was die mit mir sollte. Ich sage, na, ich will jetzt hier mitmachen. Ja, was denn mitmachen? Ich sage, ich will jetzt mal DDR, richtig jetzt so. Arbeit habe ich, bin Verlader, so, ich nagle und jetzt hier FDJ. Da haben die so gekickt und dann haben die mich nach Karlshorst, Jugendclub Heinrich Zille, hier kannst du im Club arbeiten. So, da habe ich gesagt, ja, ist gut, mach ich. So, nach zwei Tagen haben die gesagt, kannst du auch die Leitung hier übernehmen. Ich sage, ja, klar, mach ich. So habe ich die Clubleitung übernommen und habe eine Band reingelassen, die normalerweise nicht, so die Probleme hatte, also wo ich dann auch mit 30, 60, 40 dieses Verhältnis mit Spielen und so weiter und ich habe die drin gelassen und die haben 60 Ostmark für mich gekriegt, von mir gekriegt und haben dann da die Abende gemacht. Und das wurden dann später die Pudis. Ja. Die haben bei mir angefangen.
So, dann, ich weiß ja nicht, wie lange die Zeit währte, denn dann sind Sie ja nach Chemnitz gegangen, als Theater, das dauerte ja nicht besonders lange.
6 Jahre.
Mhm. Dann 10 Jahre Volksbühne ab 1973, was auch ganz wichtig war mit 25, mit diesem Wechsel nach Chemnitz oder Karl-Marx-Stadt, auch endlich die Abnabelung von Mama.
Naja, die Halbabnabelung. Ich bin natürlich dann regelmäßig hin, wegen Wäsche und so was alles.
Mensch, mit 25 immer noch.
Nein, mit 25 konnte ich mir noch nicht mal alleine eine Stulle machen. Ich hatte damals meine Freundin, auch eine Schauspielerin, Conny Schmaus von der Dings und ich weiß noch, wir sind in Karl-Marx-Stadt angekommen, hatten die erste gemeinsame Wohnung und ich setzte mich dann dahin, hatten so einen kleinen Fernseher, den habe ich gar nicht mal gewesen und habe zu ihr gesagt, machst du mir eine Stulle? Ich habe Hunger. Und dann hat die, wie? Ich sage, naja, wir wohnen jetzt zusammen. Wir wohnen zusammen. Ich sage, naja, jetzt musst du mir die Stullen machen. Die ist bald ausgeflippt. Ich sage, kannst du das nicht alleine? Ich sage, ja, sicher, aber habe ich noch nie gemacht. Meine Mutter hat mir die immer hingestellt, hat das auch in Häppchen geschnitten. So, ich konnte dann immer so die Häppchen nehmen.
Also die Vorstellung, dass Corinna Harfouch, über die wir jetzt hier nicht sehr viel länger sprechen werden, aber dass sie ja immerhin eine beträchtliche Zeit mit dieser selbstständigen, autonomen, vom Charakter her extrem starken Frau aufgebracht haben. Ja. Michael Gwistek, der mit 25 erst vor zu Hause auszog. Also, dass es bei euch geknallt und gefunkt hat, ist ja wohl total klar.
Ja, absolut. Aber
Mann.
Aber ich habe natürlich auch, ob man mir es glaubt oder nicht, eine Menge dazugelernt. Natürlich bin ich als Mutter, ich habe heute noch Muttersöhnchen an Allüren oder was, aber ich bin heute, ist es nicht Muttersöhnchen, sondern da ist es, ich bilde mir ein, ich bin sehr geschickt, aber ich bin eben, wenn ich abwasche oder irgendwie so was soll, fällt mir natürlich ein Teller runter und ich suche auch eine halbe Stunde das Zeug und so, bis die Frau dann sagt, Gabriel, geh mal weg, ich mach schon so.
Also, dazu passt thematisch auch noch eine andere Sache. Ich meine, Gabriele hat ja früher als Requisiteurin gearbeitet. Ja. Und das müssen Sie mir schon noch mal erklären, Herr Gwistek. Als Sie beiden zusammenkamen, haben Sie ihr gesagt, pass auf, Schatz, ich bitte dich schon darum, dass du deinen Job kündigst. Mhm. Ich brauche zwar eine intelligente Frau mit Beruf, mhm, aber ich brauche auch einen Ansprechpartner rund um die Uhr.
Ja.
Pascha.
Absolut.
Pascha, Egoist, absolut, Pascha.
Ja, ja, total.
Ja, nee, jetzt nicht einfach es mir so leicht machen, mal dagegen halten.
Nee, ja, ja, nee, ja, das kann ich ja mit einer Frau machen, von der ich weiß, dass die dagegen hält. Also das mache ich ja nicht mit einer, die nicht dagegen hält. Also ich meine, die Probleme, die wir denn hatten, die waren schon so, dass sie natürlich ihr Ding machen wollte. Und ich habe ja auch ganz naiv zu Corinna Harfouch gesagt, als wir uns kennenlernten. Sie kommt von der Schauspielschule, war halt fertig studiert.
Hatte schon ihren Sohn?
Ja, so, und wir hatten, und ich war schon am Theater, war ich schon eine Nummer, und so, und das war da für mich klar, dass die jetzt den Beruf aufgibt und einfach zu Hause das Kind macht. Und ich habe ja viele Mädels, die haben den Beruf gelernt und sind dann, aber haben den nicht weitergeführt. Ich habe mich zu ihr gesagt, du bist ja jetzt nicht im Ernst, genauso. Na klar, also natürlich will
ich... Und sonst heißt es immer Westmacho und wir Ossis, wir waren, was das angeht, so relaxed, ja, und so auf Augenhöhe, haha.
Ja, ich weiß ja nicht, ob ich mal... Nee, ja, wir hatten... Nee, wir hatten im Osten selbstbewusste Frauen, die sich sehr wohl wehren konnten. Also die nicht erstmal finanziell unabhängig waren, also wo wir nicht diese Nummer machen konnten, ich bringe das Geld nach Hause und die Frau muss jetzt aber zu Hause alles schön machen. Die haben ja schon alle ihr Ding gemacht, aber natürlich versuche ich, wenn ich eine Frau habe, ich sage, du musst nicht. Also ich verdiene so viel, dass ich bin alte Schule. Natürlich bin ich alte Schule und sage, ich verdiene das Geld und die Familie dafür, du kannst Chef in der Familie sein und sie hat ja auch eine Tochter und so und hat ein super Verhältnis zu meinem Sohn. Da ist sie also auch als Stiefmutter wunderbar. Also wir hatten ja so, das war ja alles da. Ich sage, und so. Aber wenn sie Geld verdienen will, ja, na klar, man hat sie auch gemacht. Aber das Dumme war, als wir uns kennenlernten, hatte sie eine Serie in Bayern als Requisiteuse. Das heißt, sie war ja nicht da. Und das war die Zeit, wo man sich kennenlernt, wo auch die Nächte wichtig sind, ja, wenn man sich kennenlernt. Mhm. So. Und wenn da keiner zu Hause ist, sag ich, was will ich mit einer Freundin? Ich sag, kannst du damit mal aufhören mit der Arbeit? Also einfach mal und mal hier zu Hause. Ich sag, und für sie war das unmöglich, von mir Geld angenommen zu werden. Also sie, ja, war auch gewohnt, DDR-Mädel, wenn wir in einer Gaststätte sind, dass sie bezahlt. Und dann wieder mal ich und dann, mhm, wieder mal sie. Aber nicht, dass es selbstverständlich ist, dass es der Mann macht. Da musste ich schon ein bisschen dran drehen. Und dann war dann natürlich, dass ihr der Garten und das Haus draußen gefallen hat und dass, ja, sie Glück eigentlich gehabt. Schuld hat, dass wir da rausgezogen, echt, sind Glück und gehabt. Dass sie den ganzen Tag Beschäftigung, die kennt auch keine Langeweile, also alles, was die Tiere betrifft und den Garten, das macht ja alles sie, das macht überhaupt alles.
Was ist denn am schlimmsten, wenn man mit ihnen zusammen wohnt?
Dass ich... Naja, ich weiß nicht, ob man das, ich habe mal gehört, dass Paare sich am Tag im Durchschnitt 4 Minuten unterhalten. Bei uns ist es, wir unterhalten uns am Tag 12 Stunden, also von 24. Also die Hälfte des Tages wird gequatscht. Also wir haben uns so kennengelernt mit einem Frühstück, was 7 Stunden dauerte. Und heute frühstücken wir immer noch täglich zusammen, dauert nur noch 2 Stunden, manchmal sogar nur 1,5. Aber in den 1,5 reden wir, mhm, über Gott und die Welt. Und dann ist es, glaube ich, am schwersten, für Gabi ist es am schwersten auszuhalten, dass ich also mit jedem Satz, den ich sage, einen Lacher haben will und dass ihr das zu anstrengend ist. Also, dass sie immer wieder, kannst du mal ernsthaft irgendwie und nicht irgendwie immer diese Bemerkung, auf die sie nach wie vor heute noch reinfällt. Also, wo die Tochter, Mama, weißt du nicht, das wird jetzt immer, also, er meint, so also, mhm, das ist anstrengend für Gabi. Ansonsten, weiß ich nicht.
Ist das bestimmt der Himmel?
Nein, ist doch, es nicht.
Ach, da in der Natur mit einem Kohlkarpfen und morgens
ist,
sie.
Es ist nie langweilig, so ist es, aber es ist anstrengend. Also anstrengend ist es schon. Glaube ich, dass ich ein anstrengender Mensch bin, weil ich bin natürlich so ein, ich sag mal, das habe ich auch von meinem Vater, also ich gebe zu, ich bin so ein Mittelpunktmensch, ein Entertainer, auch zu Hause. Also wenn die Gesellschaft ist, dann bin ich, unterhalte ich eben, wenn ich Publikum habe, bin, ja, okay, ich überhaupt nicht zu bremsen.
Und
Gabi muss auch Publikum sein. Also ich hatte ein Problem, als wir uns kennen, lernten, hat sie ja, hat mir ja Henry sie ins Haus gebracht, Henry Hübchen. Und sie waren so befreundet und so, und Henry hat, und er sagte, die sitzt unten in der Kneipe und komm mal runter und die braucht jetzt mal, die ist von ihrem Mann weg, ein paar Tage Unterschlupf, muss sie bei dir machen, ich gehe runter und was macht die denn? Und ich bagger dann 2 Stunden und die lacht über Henry und nicht über mich, das war ein Problem. Und die ersten Wochen, oh, Henry, und ich fand das überhaupt nicht komisch, weil Henry Hübchen da ist, aber sie lachte über Henry Hübchen. Ich sag, dann wird das nicht mit uns. Entweder die wünscht dir an, meine Dinger zu zu verstehen und ich kriege einen Lacher. Ohne Lacher ist bei mir nichts drin. Das sind meine Bedingungen, die ich gestellt habe. Und inzwischen findet, lacht sie auch über mich. Und das ist die Grundlage einer glücklichen Ehe, ist, dass sie über mich lachen kann.
Wenn ich 20 Jahre jünger wäre, Herr Kostek, würde ich um sie kämpfen.
Das wäre schon längst die Sendung zu Ende, weil denselben Gedanken hatte ich vorhin.
Wenn ich 20 Jahre jünger wäre?
Nee, wenn ich 20 Jahre jünger wäre, hätte ich schon längst die Sendung abgebrochen und hätte gefragt, habt ihr einen Frauenruheraum irgendwo,
wo Gabi, wir uns mal Ruhe spielen doch nur. Können. Okay, und jetzt Schnellmusik. Adele, Rolling in the Deep. Steht ja. Wofür?
Steht einfach für Neuzeit. Nee, ich habe im Moment so ein Fehl, wenn mir geht nachts in mein Studio.
Wie, was denn für ein Studio?
Ich habe mir unten ein unterirdisches Studio in meinem Haus gebaut, wo ich so 3 Meter Leinwand und meine Schnittpulte und da schneide ich Filme und da mache ich alles und da kann ich Musik so laut hören, dass die Bücher aus den Regalen fliegen und so weiter. Und dann haue ich mir rein bei YouTube diese so X-Faktor Amerika und Talent und so diese Sachen.
Ach so, Castingshows.
Ja, Castingshows, amerikanische und Dings. Dann gehe ich immer nach, mal sehen, was die Leute so wollen. Also 76 Millionen Mal angeklickt. Naja, gut, 5 Millionen Mal angeklickt ist auch so guckig. Und meistens singen die Rolling in the Deep von Adele. Und einer besser als der andere. Ja. Mhm. Und dann habe ich natürlich das auch von Adele, eine Studioaufnahme, wo sie das singt. Und das ist bei mir dann der Rausschmeißer. Die höre ich, also das ist im Moment, darum habe ich es auch als Nummer 1 auf die Liste gesetzt, bei mir im Moment der aktuelle Rausschmeißer, bevor ich ins Bett gehe, Adele, Rolling in the Beat. Aber diese Studiophase, wo sie einfach rinkommt und das Ding singt und der sagt, danke, das war's, wir brauchen nichts zu korrigieren, war genial.
Der Schauspieler und Regisseur Michael Gwistek ist heute hier zu Gast. Und wenn Sie jetzt sagen, oh Mann, ihr wolltet doch durch die ganzen Stationen und die ganzen Filme gehen und so. Es geht nicht. Es geht nicht. Es geht nicht mit diesem Gast, weil man den antickt und dann kommt eine lange Geschichte. Und außerdem sind es 140 Filme und 45 Arbeitsjahre. Schrecklich.
Ich hab zu jedem Ding eine Geschichte. Das ist grausam.
So, das ist ja genau der Punkt. Deswegen können wir ihre ganzen Preise nicht abholen. Wir können so Silberner Bär.
Die gewonnen habe, da würde Stunden dauern. Ihr werdet jetzt alle durchgehen.
Nein, jetzt ohne Quatsch. Da sind ja schon einige.
Ja, natürlich. Ich meine die doch ohne Quatsch, weil ich ja zu jedem Preis eine Geschichte habe.
Ja. So, aber es ist ja auch wichtig, dass wir so ein bisschen auf das Aktuelle, auf Ihre aktuelle Arbeit eingehen. Und dann fangen wir jetzt mal von hinten nach vorne an. High Alarm am Mögelsee. Ein Film, der im Vorfeld ja schon für sehr viel Presse gesorgt hat. Der ist noch gar nicht draußen, der kommt im März.
Kommt im März, bin ich jetzt gerade fertig geworden, kann ich auch noch ja nichts zu sagen.
Bademeister,
ja, das ist für alle, die ich habe ein Leben lang habe ich es verheimlicht und jetzt habe ich ihn gucken lassen. Ich habe kurze Hosen an und meine Kniescheiben sind voll im Bild und das sieht grausam aus, aber ist egal.
Okay, also das ist ein Film, über den müssen wir gar nicht so viel reden, weil er hat ja noch
drüber, genau, wenn er kommt.
Ganz genau. Und dann gibt es Ende des Monats am 29. einen Film mit Johanna Wokalek und Benjamin Sattler und Iris Berben und Ihnen, Anleitung zum Unglücklichsein. Da habe ich den Trailer gesehen. Ja, das ist so eine Komödie und hat so ein bisschen sowas von die Welt der Amelie hier, wie hieß denn der nochmal? Ist so ein bisschen so niedlich auch.
Ich glaube auch immer, das ist eigentlich ein Film, den man nicht in der Diskothek kriegt, sondern im Delikatessenladen muss man den kaufen. Das ist wirklich eine, wenn der so geworden ist, wie die Arbeitsatmosphäre war, dann, ich habe ihn selber noch nicht gesehen, also weil ich bin so ein Typ, der gerne in die Premiere geht und sich überraschen lässt und nicht schon vorher die Schnittfassung sich anguckt. Weil da würde ich mir auch, dann kann ich mir das nicht verkneifen, rinzureden und so weiter und das wäre nicht gut. Also ich hoffe, dass er so geworden ist, wie ich einen Eindruck hatte, wie er gedreht wurde. Und dann ist es einfach eine Delikatesse, dieser Film.
Aha, okay, gut. Ich habe mich in Oh Boy verliebt mit Tom Schilling. Der ist seit 3 Tagen, glaube ich, im Kino.
Also Oh Boy, finde ich, ist ein Film, der für mich auch, habe ich natürlich auch eine Geschichte zu, das ist grausam, ja, weil ich bin, wie
ja,
man zu so einem Film
damit.
Kommt,
wir haben
das ist einfach so, Tom Schilling ruft an und sagt, du, ich mache ja gerade einen super Film, spiele die Hauptrolle, spiele den ganzen Film alleine von jemandem, der sich selber sucht, also praktisch das Problem meines Sohnes, ja, Robert Gwistek, der auch immer noch am Suchen ist, wer ist er überhaupt und wie soll ich leben, und das spielt er alles und da ist eine Riesenszene drin, die ist ganz wichtig und würdest du die mit mir machen? Von Geld war ja keine Rede oder so, aber würdest du diese Szene, ich sage, schick mir mal die Szene und ich lese diese Szene, eine Bombenszene, aber 3 Seiten Text, ich musste lernen wie ein Weltmeister und wir haben das.
Ist das viel, 3 Seiten?
Das Schöne ist, ja, bist du zu Hause? Ja, dann kommen wir mal rum mit Kuchen. Ich sag, wer wir? Der Regisseur und Icke. Dann kamen die beiden an mit Kuchen zu mir und sagen, du hast doch ein Studio, ja. Ich sag, da können wir dir mal zeigen, was wir bisher gedreht haben. Ich sag, würdest du das machen? Macht kein Regisseur. Doch, würde das gerne. Und dann haben wir uns auf der Leinwand die Muster angesehen, die er bisher gedreht hat. Ich war begeistert. Mhm. Ich saß da. Ungeschnittenes Material, lange Einstellungen, so wie ich das liebe. Eine Zweier, nicht immer hin und her, sondern ich konnte mich, also und der hat die Schauspieler arbeiten lassen und machen lassen und hat sie beobachtet, eine Art, wo ich sage, also Ole, du bist einfach mal, ja, das ist ein Traum. Also und das sind dann so Arbeiten, die man macht, wo man weder aufs Geld guckt, noch auf wird das ein Erfolg, sondern dafür hast du mal an der Schauspielschule gekämpft, dass du so eine Atmosphäre erlebst und dass du so arbeiten kannst. Da haben wir da eine Nacht hingehauen und das war einfach ein unglaublicher Drehtag. Und die Szene ist natürlich... Klar, sage ich jetzt mal so, gut geworden, die weil
Beste
die Kritiken
des Films
sind raus.
Ja, wahrscheinlich, ja.
Mich gefreut, ja.
Also ich habe ein sehr gutes Gefühl und bin sehr gespannt auf den Film. Ja. Der Trailer macht auf jeden Fall schon Spaß. Ja. Also Oh Boy mit Tom Schilling vor 3 Tagen. Also am 1. war der Kinostart und unsere Zeit ist um. Fast. Es gibt jetzt noch so 20 Sekunden für die Anmoderation von Amy Winehouse, Me and Mrs. Jones. Schaffen Sie das?
Nee, schaffe ich nicht. Ich würde ja sagen, das sind ja Sachen, also ich habe gesagt, ich kann nicht schwimmen, ich atme falsch, ich kann nicht singen und ich kann nicht anmoderieren. Aber ich kann natürlich sagen, Amy Winehouse, ein Jahrhundertwunder, ich liebe sie, kriege Gänsehaut nach wie vor und sie wird jetzt meinen Lieblingstitel, der da heißt...
Me and Mrs. Jones intonieren.
Ich höre nur noch zu jetzt.
Vielen Dank für die letzten 2 Stunden und auch Ihnen zu Hause fürs Zuhören. Bis nächsten Sonntag. Tschüss.
Danke.
Das war schön, dass ihr da wart. Ein paar Gespräche mit inzwischen verstorbenen Gästen der Hörbar. Nächste Woche in unserem Hörbar-Rust-Spezial schön, dass ihr da wart. Die Rallye-Fahrerin und Unternehmerin Heidi Hetzer.